280 Zeichen. Mehr ist nicht nötig, um die Welt zu erklären oder sich selbst in dieser Welt zu inszenieren. Kurz einen Tweet gepostet, auf Instagram die jüngsten Shopping-Erfolge präsentiert. Ganz einfach mit Hashtag, Emojis und Fotos. Und so geht das ganz, ganz fix.
Ein normaler Deutscher hat allein auf seinem Smartphone 1000 Fotos gespeichert. Und täglich kommen welche hinzu. Bei einer Kamera Obscura benötigte man eine Belichtungszeit von mindestens 2 Minuten. Da hat man sich schon mal gefragt, ob man jetzt wirklich sein Mittagessen fotografieren.
Früher dauerte eben alles länger. Heute gilt, ein schneller Post sagt mehr als 100 Worte oder auch wohlbedachte Fotos. Warum also noch in ganzen Sätzen reden? Der Kabarettist René Südow hat Antworten darauf. Er hält dem Trend zum Vereinfachen und Oberflächlichen etwas entgegen. In ganzen Sätzen heißt sein aktuelles Programm. Und weil er ausspricht, was in unserer Gesellschaft verschleiert, totgeschwiegen oder zerredet wird, bekommt er den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, wie diese Woche bekannt gegeben wurde. Ich begrüße René Südow in SWR Kultur und sage, herzlichen Glückwunsch, Herr Südow.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Wie war das, als Sie von Ihrer Auszeichnung gehört haben? Haben Sie da schnell mal einen Post abgesetzt?
Ich habe ein bisschen warten müssen, da auch die Jury darum gebeten hat, dass man das erst zusammen mit der Pressemitteilung verkündet. Und dann habe ich es aber getan, weil meine Agentur mich daran erinnert hat.
Okay. Sie wollen ja, dass wir mehr in ganzen Sätzen reden. Sind wir tatsächlich so sprachfaul geworden, dass wir Ihr Programm brauchen?
Naja, sprachvoll, also es wird geredet die ganze Zeit, allerdings immer nur in kurzen Posts, in kurzen WhatsApp-Nachrichten und so etwas. Und ich würde eher plädieren für das lange Gespräch und für das sich Zeit lassen, auch in Gesprächen und auch beim Lesen zum Beispiel. Also, dass wir mehr wieder zu Büchern zurückkommen als zu den schnellen digitalen Texten.
Man kann sich ja viel wünschen, Herr Südow. Sie sagen ja, die Alten jammern, die Jungen tweeten und die Woken gendern. Das klingt ja auch so ein bisschen danach, dass wir auch je nach Alter und Lebenslage eine andere Sprache sprechen. Helfen ganze Sätze, um sich zu verständigen, haben Sie gerade schon ein bisschen gerade gerückt. Aber wäre Zuhören nicht auch eine ganz gute Idee?
Absolut. Also es ist ja nicht nur eine Altersfrage, es ist ja auch immer eine Frage von bestimmten Gruppen oder man spricht ja auch von Blasen oder so, in denen man sich bewegt und die sind vor allem im Internet sehr stark. Also da herrscht dann eine bestimmte Sprache vor oder herrscht auch ein gewisser Geist vor und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass sich die verschiedenen Gruppen mehr vermischen und mehr miteinander unterhalten und mehr miteinander reden.
Kommen die alle in ihr Programm, sodass die sich das schön mischen könnten?
Ja, also es gibt ja dieses Vorurteil, dass Kabarettpublikum eher alt und hochgebildet und meist eher links ist. Ich versuche tatsächlich, dadurch, dass ich alle Gruppen auch aufs Korn nehme, auch ein bisschen zu brüskieren. Und was ich seit Jahren jetzt mache in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften ist, ich spiele ganz bewusst in Schulen, um jüngere Zuschauer, auch Zuschauer, die gar nicht wissen, was die Kunstform Kabarett ist, für diese Kunstform zu interessieren.
Da habe ich jetzt mal einen schönen Einspieler, Herr Südow, vorbereitet, denn da braucht man, glaube ich, schon eine ganze Menge Vorwissen, um den zu verstehen.
Okay.
Liebe ist immer weiblich. Völlig egal, welches Geschlecht die Person hat, die ich liebe. Die Verbindung von Genus und Sexus, die Vermischung von Biologie und Linguistik ist eine reine Befindlichkeitsbehauptung von Ideologen.
So, wie machen Sie das in der Schule?
Das funktioniert tatsächlich hervorragend. Also gerade dieser Teil, der sehr lang ist, der Teil, wo es um das Thema Gendern und so etwas geht, auch um ideologische Sprachen an sich, ist etwas, wo ich immer vorsichtig bin, kann man das Schülern zumuten? Und gerade die Lehrer ermutigen mich dann immer wieder zu sagen, ja, die Schüler wollen auch, dass da jemand mal über die Stränge schlägt und auch sagt, so, das ist eine Haltung, die man vertreten kann. Also das kommt in Schulen sehr gut an.
Mhm. Gendern haben Sie gerade genannt. Anglizismen sind auch so eine Sache in unserem Wortschatz. Füllwörter, das genau hat sich wahnsinnig ausgebreitet. Als Wortakrobat beobachten Sie diese sprachlichen Trends sehr genau. Welche gesellschaftlichen Veränderungen nehmen Sie denn dahinter wahr?
Ja, also ich habe unlängst tatsächlich mit einem Kollegen auch über Jugendsprache und so gesprochen. Und da stellen wir jetzt fest, dass ja sehr viel nicht nur Anglizismen, sondern jetzt eben auch vieles aus dem arabischen oder türkischen Sprachraum kommt.
Was zum Beispiel?
Oh, da müssen Sie jetzt den Kollegen wieder... Also mir fällt jetzt nur die Formulierung, ich küsse deine Augen oder so etwas ein, was es, glaube ich, zu meiner Zeit wirklich noch nicht gab, was allerdings eher so aus dem arabischen oder türkischen Sprachraum kommt und auch Begrifflichkeiten, die ich gar nicht übersetzen kann. Manchmal finde ich, dass das nicht besonders kreativ ist. Also ich finde, es gab oftmals auch so eine Jugendsprache, die selbst Wörter erfunden hat, irgendwelche Neologismen gebildet hat und auch im Deutschen sich Neues ausgedacht hat. Und das fehlt mir dann doch manchmal.
Aber es gibt auch ganz interessante und auch kreative Entwicklungen. Ich habe ein aktuelles Beispiel.
Ja.
Nach dem Rückzug von Präsident Biden von seiner Kandidatur steht Kamala Harris im Fokus des öffentlichen Interesses. Und schon geht ein gegrüntes Porträt von ihr um die Welt. Das ist eine Anspielung auf das neue grüne Album einer britischen Sängerin. Die hatte getwittert nach der Bekanntgabe, dass Kamala es wahrscheinlich werden wird, dass Kamala Brad ist, also eine Göre, wie sie, die Sängerin, nämlich selbstbewusst, ein bisschen rau, ein bisschen messy. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie es ja auch sehr gut ohne Worte geht, ohne ganze Sätze, durch die Möglichkeiten von Social Media und Internet. Dagegen ist auch nichts einzuwenden.
Nein,
oder?
Um Gottes Willen, das sind ja popkulturelle Anspielungen, die gab es natürlich auch schon auf Plattencovern oder so etwas. Und dafür ist das Internet, glaube ich, auch ganz gut. Was mich dann eher jetzt so, vor allem an sozialen Medien, stören würde, ist die Flüchtigkeit und dass es auch nicht oft in die Tiefe geht. Zum Beispiel gab es ganz tolle satirische Zeichnungen, Comics zu dem Anschlag auf Donald Trump, wo man denkt, oh, da schafft das Internet in seiner Geschwindigkeit schon einen großartigen Kommentar. Aber so das lange Nachdenken, das vertiefende Nachdenken, das finde ich nicht so oft in diesen sozialen Netzwerken, weil eben schnell etwas produziert werden muss, glaube ich.
Und eine andere Entwicklung sind die Shitstorms. Also wer nicht das Richtige sagt, der wird überhäuft mit wirklich schlimmsten Beschimpfungen. Und da gibt es eine Entwicklung vor lauter Angst, das Falsche zu sagen und eben einen Shitstorm zu ernten, sind dann einige verunsichert, wissen nicht mehr, was sie noch sagen dürfen, beziehungsweise wie sie es formulieren sollen, wird zumindest oft in Umfragen behauptet. Wie ist es für Sie als Kabarettist in Ihrer Rolle als Kabarettist? Können Sie da leichter Klartext sprechen als beispielsweise im privaten Kontext?
Auf die Frage gibt es zwei Antworten. Also natürlich kommt, wenn man zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio einen Ausschnitt von mir hört, kommen schneller tatsächlich solche Art wie Shitstorms, also man bekommt irgendwie bei YouTube irgendwelche Kommentare, da mache ich es mir sehr leicht, ich lese das einfach nicht, also ich bewege mich auch sehr wenig im Internet. Und in der Live-Veranstaltung erlebe ich es schon, aber doch sehr selten, dass dann Leute wutentbrannt rausgehen und mir noch irgendwas hinterher schimpfen, aber da macht man dann schnell einen Witz und dann ist das auch wieder gut. Was ich tatsächlich da auch weniger erlebe, ist die Bereitschaft, sich die Veranstaltung bis zum Ende anzuhören und dann eventuell mit mir zu diskutieren. Etwas, was ich immer praktiziere, dass ich sage, ich bin dann auch noch da und wir können gerne über alles reden.
Aber diese Reaktion halten Sie nicht davon ab, auf der Bühne kurz und bündig zu sagen, was Sie meinen, also Klartext zu sprechen?
Ja, also einerseits, es ist immer, das ist ein großes Missverständnis auch, dass man immer alles für bare Münze nimmt, was ein Satiriker auf der Bühne sagt. Also es ist ja trotzdem eine Kunstform und auch eine Form, die übertreibt. Also es ist ja nicht immer 100% meine Meinung unbedingt, es könnte auch eine Variante dieser Meinung sein. Und andererseits, ja, doch, man könnte schon sagen, dass die Leute ein bisschen empfindlicher oder empfindsamer vielleicht geworden sind, wenn man ihre eigene Peergroup eben angreift. Also ganz klassisches Beispiel fürs Kabarett. In meinem Programm werden alle Parteien abgewatscht. Wenn man was gegen die AfD sagt, gibt es Applaus. Wenn man was gegen die Grünen sagt, wird es plötzlich totenstill im Saal.
AfD ist auch ein Stichwort. Wir haben einen Einspieler vorbereitet, den wollen wir jetzt auch noch mal gleich hören.
Aber Herr Südo, jetzt müssen Sie aber ganz schnell was gegen die Rechten sagen. Die haben Sie jetzt vergessen. Sagen Sie was gegen die AfD. Hetzt, Herr Südo, ganz schnell. Sonst denken die was Falsches von Ihnen. Hetzt, Herr Südo, sonst gibt's Applaus von der falschen Seite. Hetzt, hetzt. Ich sag Ihnen mal, warum die AfD in meinem Programm so gut wie nicht vorkommt. Ich finde, diese Partei ist es nicht einmal wert, dass ich über sie spreche. Verstehen Sie? Sie machen es mir zu einfach. Aber ich lebe schon mein ganzes Leben nach dem Wahlspruch, möchte ein Politiker dein Freund sein, dann sollte er nicht gebräunt sein.
Ihre Haltung hat mich überrascht, Herr Südo. Ist es nicht gerade Aufgabe des Kabaretts, gegen einfache politische Lösungsangebote von rechts zu Felde zu ziehen, also Lügen und falsche Fakten aufzudecken und bloßzustellen?
Ja, sicher. Also natürlich gehört es auch dazu. In dem Fall geht es jetzt darum, dass eine Nummer, die geht 14 Minuten und da gehe ich quasi jede einzelne Partei durch und ich fange eben mit denen an, die wir vermeintlich auf der guten Seite erwähnen, also eher so die linksgerichteten Parteien. Und die Auflösung ist dann, dass man auch was gegen die Rechten, also eben gegen die AfD, sagen muss, um nicht Applaus von der falschen Seite zu bekommen. Mhm. Ist also vielleicht eher eine Satire über das Kabarett an sich, das sich immer klar verortet.
Politisches Kabarett ist eine kleine Form von Widerstand. Sie sehen sich auch in der Tradition des politischen Kabaretts. Ihr großes Vorbild ist Dieter Hildebrandt. Ist es denn dann jetzt nur Ihr Widerstand oder was nimmt Ihr Publikum mit nach einem Abend bei Ihnen?
Also mit Vorbildern ist das ja immer so ein bisschen gefährlich. Ich würde mal sagen, meine Säulenheiligen waren immer Matthias Belz und Werner Fink, die viel mit der Sprache gemacht haben und immer alles doppelbödig machen. Und Hildebrandt ist natürlich eine Galionsfigur dieses politischen Kabaretts. Was nehmen die Leute mit nach Hause? Ich hoffe, dass die vielleicht auch mal so ihre eigene Meinung auch gebrochen sehen auf der Bühne. Das meine ich damit, dass ich tatsächlich alles und jeden attackiere in meinem Programm, dass niemand ungeschont bleibt, ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass man mit Kabarett irgendwie die Welt verändern kann oder irgend so etwas, was ja immer gefragt wird, sondern ich denke, dass es aber tatsächlich eine Möglichkeit ist, andere Blickwinkel aufzuzeigen. Und wenn das gelingt, dann ist schon viel gewonnen. Und natürlich sollen die Leute unterhalten werden.
Sie schreiben Ihre Programme selbst,
ja.
Haben keine Gagschreiber.
Nein.
Ist das Schreiben dann die Pflicht und das auf der Bühne stehen die Kür oder wie ist es für Sie?
Das auf der Bühne stehen ist quasi die Ernte einfahren. Also die tatsächliche Arbeit ist das Schreiben. Also ich schreibe täglich. Ich schreibe ja nicht nur Satire, ich schreibe auch Romane, ich schreibe Kolumnen, ich schreibe ganz vieles anderes. Und das Schreiben ist harte, harte Arbeit. Also es geht wirklich um jedes Wort, um jedes Komma manchmal und natürlich um jede Pointe. Und manchmal denkt man sich auch, oh, es wäre jetzt so viel einfacher, wenn man noch Mitarbeiter hätte. Aber für mich ist es so, das muss von mir kommen.
Sie haben es so ein bisschen erwähnt gerade, Sie schreiben Lyrik nämlich, Romane, Sie sind auch Schauspieler, Sie sind Theaterregisseur, Schriftsteller, Sie haben Film- und Fernsehwirtschaft.
Wirtschaft, ja.
Wirtschaft.
Ja.
Oh, Fernsehwirtschaft.
Wirtschaft,
Sie sind Fernsehwirt.
Ja, ja.
Was macht ein Fernsehwirt?
Naja, man soll Produzent werden oder Produktionsleiter oder so etwas. Ich habe aber fast nur die künstlerischen Fächer besucht, bin dann also eher als Autor und Regisseur da rausgegangen.
Okay, also Sie haben dann irgendwann doch dem Fernsehen und dem Theater auch ein bisschen den Rücken zugekehrt, obwohl Sie da ja auch ganz erfolgreich waren.
Ach naja, na gut, der Film war immer meine große Liebe, die mich nicht zurückgeliebt hat. Also ich habe ja 3 Kinofilme gemacht, meist selbst finanziert, war dann immer pleite und die Filme liefen überall, nur nicht in Deutschland und trotz Festivalerfolgen merkte man, oh, ich tue mich da sehr schwer, auch mit den Strukturen im deutschen Filmwesen. Und Kabarett war etwas, was ich seit der Schule eher so als Hobby betrieben habe. Und dann wurde das Hobby plötzlich ja zum Kernberuf.
Und schreiben können Sie ganz gut. Sie haben von uns nämlich einen Auftrag bekommen, von den Kollegen hier, swrkulturtreff.klassik, ab August in loser Folge eine Kolumne aufzunehmen. Und eine erste Glosse beschäftigt sich mit den Orgeln. Also Hinweis auf den internationalen Orgelsommer in Karlsruhe. Jetzt vielleicht die erste Frage, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Und die zweite Frage wäre, welchen Bezug haben Sie auch noch zur Musik?
Also ich liebe Musik total. Ich mache auch selber Musik, allerdings eher so als ambitionierter Amateur. Ich möchte das auch nicht auf die Bühne tragen, weil das ist mein letztverbliebenes Hobby. Und manchmal begleite ich meine Frau in der Band, aber das ist dann schon alles. Und tatsächlich kam der SWR auf mich zu und fragte, ob ich für eine Klassiksendung einmal im Monat eine Glosse machen könnte über Kulturereignisse, gerne mit Bezug zur Klassik. Und ich fühle mich jetzt eher bei der Literatur als bei der Klassik zu Hause, aber es ist auch herrlich, sich neue Gebiete zu erschließen. Und die Zusammenarbeit funktioniert bis jetzt, ist sie dann noch am Anfang, sehr, sehr schön und sehr, sehr gut.
Und Sie haben gerade Ihre Frau erwähnt, Fee Badenius,
ja.
Sie ist Singer-Songwriterin. Und können Sie sagen, befruchten Sie sie? Ach, nee, warte mal.
Ja, also man könnte es so sagen. Nein, ist wunderbar. Nein, das ist doch super. Also sowohl künstlerisch als auch, nein. Also es ist tatsächlich so, dass meine Frau, ja, klassische Liedermacherin eigentlich mit lustigen und auch melancholischen Liedern, eine wunderbare Künstlerin, sonst hätte ich sie auch nicht geheiratet. Ich glaube, man kann als Künstler nicht eine Künstlerin heiraten, wenn man nicht auch die Kunst liebt, die sie macht. Sonst würde das zu Hause zu schlimmen Gesprächen, glaube ich, führen. Und ich hoffe, dass es auch vice versa, was sie anbelangt. Aber natürlich zeigen wir uns unsere Texte gegenseitig und dann gibt der eine dem anderen auch mal einen Ratschlag, wo man vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist oder wo man noch nacharbeiten könnte.
Der Kabarettist René Sido in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich bedanke mich.
René Sido erhält den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Die Verleihung ist am 22. Oktober in Reutlingen und den nächsten Auftritt des Kabarettisten im Sendegebiet gibt's am 20. September in Bietigheim-Bissingen, am Tag drauf dann am 21. in Mannheim. Und im September, nahezu zeitgleich, kommt auch die CD zum aktuellen Programm heraus.